Jugendliche oder junge Menschen unter 30, die sitzen nicht mehr allzu oft auf Deutschlands Kirchenbänken. Vielen ist die katholische Kirche einfach zu weit weg von ihrer Lebenswirklichkeit. Und warum das eigentlich so ist, das will Papst Franziskus jetzt ganz genau wissen. Er hat für Oktober eine Jugendsynode einberufen, auf der Kardinäle aus der ganzen Welt darüber sprechen sollen, wie denn die katholische Kirche wieder auf die Jugend zugehen kann. Und damit von vornherein auch ganz klar ist, was denn diese Jugend eigentlich selbst denkt, waren in der vergangenen Woche um die 300 Jugendliche bei einem Vorbereitungstreffen im Vatikan. Und einer, der offiziell für die Deutsche Bischofskonferenz mit in Rom dabei war, das ist Thomas Adoni. Er ist im Bundesvorstand des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Sie sind seit gestern Abend frisch zurück aus Rom, haben den Palmsonntag zusammen mit den vielen Jugendlichen aus der ganzen Welt im Vatikan erlebt. Wie war das denn?
Also die ganze Woche war wirklich eine wahnsinnig große Veranstaltung. Also es war richtig großartig, diese Erfahrungen machen zu dürfen. Und es war einfach der helle Wahnsinn, da wirklich mit 300 jungen Menschen aus der ganzen Welt, aus Asien, aus Nordamerika, aus Südamerika, aus Afrika, aus Ozeanien und den ganzen anderen Kontinenten auch. Also das war wirklich sehr, sehr intensiv. Wir haben über wirklich harte Themen gesprochen. Also wie kommt man zum Glauben? Sehr, sehr persönliche Fragen waren da auf der Agenda, weil der Papst wissen wollte und zuhören wollte, was interessiert junge Menschen? Das ist ja auch sehr selten, dass man Kirche und ganz besonders Papst, einen Papst als Zuhörer hat oder dass der wirklich zuhört, ohne da zu unterbrechen, ohne Fragen zu stellen. Und er hat einfach die Fragen vorweg geschickt und gesagt, was interessiert euch? Die Kirche hört zu und wir wollen es wissen. Und das war eine sehr, sehr interessante Zeit auf jeden Fall.
Das klingt so ein bisschen nach einem Hauch von Weltkirche und zwar meiner jungen Weltkirche. Sie hatten im Vorfeld gesagt, allein diese Tatsache, also dass sich jetzt Jugendliche an der Jugendsynode beteiligen können, ist ein Signal dafür, dass die Kirche Heimat bieten will. Haben Sie jetzt eine Vorstellung davon bekommen, was denn für Jugendliche, für junge Katholiken Heimat sein könnte?
Also das hat ja diese Konferenz auch in Rom gezeigt. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das hängt schon davon ab, wie die Kirche vor Ort verfasst ist. Das ist ja weltweit ganz, ganz unterschiedlich. Also in der Sprachgruppe, in der ich mit dabei war, da waren junge Menschen aus Indien, aus Zimbabwe, aus Tansania, aus Japan und aus ganz, ganz vielen anderen Ländern. Und da ist es halt sehr, sehr unterschiedlich, die Kirche, wie sie verfasst ist, auch wie viele Katholikinnen und Katholiken es immer gibt und wie die Gesellschaft da aufgebaut ist. Und das ist, glaube ich, eine der großen Lektionen. Kirche muss unterschiedlich Heimat bieten. Kirche muss jeden Menschen individuell da abholen, wo er steht. Und das kann sie auch. Also die Kirche soll ja Begleiterin auf dem Weg zum Glauben sein. Das ist auch eine der großen Gemeinsamkeiten, die am Wochenende und über die Woche rausgekommen sind, dass Kirche da nicht nur Lehrer sein darf. Kirche muss vor allem Begleiterin sein. Kirche muss da den jungen Menschen an die Hand nehmen können, ihn mit der Glaubenssubstanz, mit der er kommt, da begleiten und ihm das Angebot auch ermöglichen, da zum Glauben zu finden, wie es ihm persönlich für seine Biografie hilft.
Also Sie haben jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt schon gesagt, nämlich, dass Kirche eben an zwei verschiedenen Orten ganz unterschiedlich aussehen kann. An vielen, vielen Orten dann eben wieder noch unterschiedlicher. Und wie sind Sie jetzt damit umgegangen? Also die Themen, die vielleicht auf Ihrer persönlichen Liste ganz oben standen, die waren vielleicht für andere Teilnehmer total unwichtig. Vielleicht haben Sie mal ein Beispiel für uns.
Genau, also ich sage immer ganz gern, dass es sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten gab, aber auch viele Unterschiede und dass ich diese Unterschiede als Schätze sehen würde. Was zum Beispiel gemeinsam war, war die Frage nach der Gleichberechtigung von Frauen. Das war ein ganz, ganz großes Thema über alle Kontinente hinweg, natürlich mit einer ganz anderen Intensität. In Deutschland hat man da eine andere Diskussion beispielsweise als in Afrika, wo es wirklich darum geht, essentiell eine Frau gesellschaftlich erstmal so gleichzustellen, dass sie überhaupt die Möglichkeit hat, ihr Leben zu leben. Es ist ja auch ganz stark gewesen, dass Papst Franziskus die Jugendsynode unter das Zeichen der Berufung gestellt hat. Was hindert junge Menschen daran, ihre Berufung zu finden? Und Berufung nicht nur als geistlicher Begriff, also nicht nur als Ordensbruder, Ordensschwester, als Priester oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Kirche, sondern auch, wenn es darum geht, Metzger, Schreinerin oder auch Lehrer zu werden, dass es auch eine Berufung ist. Und da ging es auch darum, was hindert junge Menschen. Das ist natürlich in anderen Teilen der Welt noch viel gravierender als jetzt hier in Deutschland beispielsweise. Und das waren auch viele Gemeinsamkeiten, die wir da hatten, dass junge Kirche Raum bieten muss, dass Kirche wirklich auf junge Menschen zugehen muss, dass Kirche keine Altherrendemokratie sein kann, wo nur ältere Menschen sich da verhalten, sondern junge Menschen müssen hier Gestaltungsräume haben, ernst genommen werden und sie müssen auch hier mitbestimmen können. Das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Aspekt, der weltweit gleich war. Ein großer Unterschied war zum Beispiel auch die Frage im Umgang mit weiterführenden Fragen, wie zum Beispiel Priestertum von Frauen, Frauen Zugang zu Weiheämtern zu gewähren. Das war
vielleicht
sehr, sehr kontrovers.
Vielleicht erstmal Diakonat, bevor wir über das Priesteramt reden. Ne?
Richtig.
Sie haben ja gesagt, also dass Frauen ein anderes Standing in der katholischen Kirche brauchen, da waren sich eigentlich alle einig, höre ich jetzt so daraus.
Ganz stark.
Aber wie es dann genau aussehen soll, da gehen die Vorstellungen doch weit auseinander. Bleiben wir mal bei diesem Diakonat der Frau. Haben Sie denn da irgendeine Position gefunden, die Sie dann in dieses Abschlussdokument geschrieben haben?
Also zum Diakonat der Frau gab es keine abschließende Diskussion mehr, weil das einfach sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen würde. Bei manchen ist eine ganz, ganz andere Frage viel dringender. Grundsätzlich, die uns auch hier in Deutschland wie auch weltweit begleitet, die Frage der Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen, in Leitungsämtern. Das ist natürlich auch sehr, sehr gering, wenn man sich das mal anschaut auf allen Ebenen von Kirche. Frauen sind da nicht so präsent wie jetzt zum Beispiel Männer. Und das war ein ganz, ganz großer Punkt, wo wir uns sehr stark einigen konnten. Das war ein ganz, ganz großer Konsens, zu sagen, wir brauchen mehr Frauen in Leitungspositionen in der Kirche. Das ist zum Beispiel festgehalten worden. Aber natürlich, wenn es dann um die Frage um Zugang zu Weiheämtern wie Diakonat oder Priesteramt sogar geht, da hat man dann keinen Konsens mehr gefunden. Da war das dann schon sehr, sehr europäisch.
Gucken wir mal noch auf ein anderes ganz heißes Eisen, der Umgang mit Homosexuellen.
Das ist natürlich auch ein Thema, was uns als BDKJ sehr, sehr stark beschäftigt, weil die jungen Menschen, die in der Kirche sind, sich nicht aufgrund ihrer Sexualität ausgeschlossen fühlen wollen. Ein ganz, ganz zentraler Aspekt auch wieder hier. Kirche muss unten, muss an junge Menschen herangehen, ohne zu werten, ohne sie zu verurteilen und ohne sie gleich in irgendwelche Schubladen zu stecken. Das ist auch ganz stark rausgekommen. Und die Kirche muss sich auch langsam mal trauen, das zu diskutieren. Und diskutieren bedeutet, nicht hinter verschlossenen Türen in einem kleineren Kreis das Ganze auszumachen, ein Ergebnis zu präsentieren, sondern mit den jungen Menschen, mit den Gläubigen da in den Diskurs zu gehen und auch die heißen Eisen anzufassen. Wie geht man mit homosexuellen Menschen oder Menschen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften um, die auch Verantwortung und Sexualität vielleicht leben, die vielleicht nicht der Norm entspricht, wie man sie sich das vorstellt, sondern auch eine gleichberechtigte Art von Liebe sind, dass man da auch glaubwürdig handelt und nicht sagt, man geht als gnadenreiche, als barmherzige Kirche auf Menschen zu, als sei denn, sie sind in einer Weise nicht so, wie wir uns die wünschen. Und das ist nochmal ganz wichtig, dass jeder junge Mensch individuell in seiner Lebenssituation so wahrgenommen werden muss und angenommen werden muss, damit Kirche da auch wieder authentisch und glaubwürdig ist.
Herr Andoni, nicht nur die Jugendlichen, die in der vergangenen Woche in Rom waren, die konnten Vorschläge mit einbringen, sondern auch um die 15.000 User einer Facebook-Gruppe. Nennen Sie doch mal Beispiele. Welche Themen haben es denn tatsächlich dann in das Dokument am Ende geschafft?
Also das war sehr unterschiedlich. Es gab 6 verschiedene Facebook-Gruppen in verschiedenen Sprachen, also auch eine deutsche Facebook-Gruppe. Und da waren so um die 1.400 Mitglieder drin, die dann auch sehr rege diskutiert haben. Also aus dem Nähkästchen geplaudert. Es wurde auch gesagt, dass in der Gruppe genauso viel diskutiert wurde wie in den großen Sprachgruppen, wie der englischen oder französischen, obwohl da viel weniger Teilnehmer da waren. Was auch nochmal ein sehr bestärkendes und auch ein sehr, sehr gutes Gefühl bei mir erzeugt hat, zu sagen, junge Menschen interessieren sich noch für Kirche. Es gibt schon noch den Bedarf, darüber zu sprechen, und junge Menschen haben Wünsche als kritische Anregung, weil ihnen Kirche als Heimat wichtig ist. Was da zum Beispiel ganz, ganz stark drinnen war, war auch die Frage nach der Begleitung. Junge Menschen wünschen sich Begleitung und keinen Lehrer oder Lehrerin, die ihnen da was sagt, so ist der Weg und so gehst du da lang. Junge Menschen wollen tatsächlich eine Begleitung im Glauben haben, also selbstständig ihren eigenen Glauben entwickeln, aber dann natürlich schon die Möglichkeit haben, Rücksprache zu halten, Menschen da zu haben, die einen da auch begleiten können, nicht die Meinung vorgeben, aber ihnen helfen, ihre eigene Entscheidung zu finden. Und das ist auch was, was im Enddokument drin war. Was mir auch ganz besonders natürlich gefreut hat, ist die Tatsache, dass in der deutschen Sprachgruppe als Initiativen, die junge Menschen wirklich begleiten und wirklich als Heimat in Kirche begreifbar wurden, wurden die Jugendverbände ganz, ganz stark genannt. Und das ist natürlich etwas, was mich persönlich sehr freut, weil ich schon glaube, dass die 17 Jugendverbände, die wir jetzt in Deutschland haben und wo jetzt allein schon jetzt schon 660.000 junge Menschen drin sind, dass das natürlich auch gut ist und dass wir da auf einem guten Weg sind. Immer wieder, wie es die Zeichen der Zeit erfordern, da auch junge Menschen im Glauben zu begleiten.
Der Vatikan, der hatte ja ganz explizit auch Jugendliche anderer Religionen und auch Nichtglaubende eingeladen. Wie sind die denn da in diesen Reigen mit aufgenommen worden?
Ganz gut. Also ich habe das in der Sprachgruppe selber erlebt. Da war eine indonesische Muslima und eine, ich glaube, slowenische Atheistin, also oder zumindest Agnostikerin, die gesagt hat, mit der Kirche kann sie jetzt nicht so viel anfangen, aber sie will sich das Ganze jetzt mal anhören. Am Anfang hat man schon gemerkt, so, oh Gott, was mache ich denn hier? Einer in dieser Sprachgruppe, es waren um die 50 Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften und Atheistinnen und Atheisten dabei. Und das hat sie aber dann sehr gut gefügt. Die haben sich sehr stark in die Diskussion eingebracht und es war total wertvoll, noch mal eine Außenperspektive auf Kirche zu haben. Da waren ja ganz, ganz viele Menschen, die in verschiedenen Kontexten, in Indien, in Simbabwe oder auch in Tansania in der Kirche aktiv waren, in Japan oder in den ganzen anderen Teilen dieser Welt. Und da war noch ein Mensch, der nochmal gesagt hat, aber so nehme ich Kirche von außen wahr oder warum macht ihr denn sowas und nicht sowas? Und das hat die Diskussionen unheimlich bereichert und ich habe auch zumindest in den Abschlussgesprächen mit ganz, ganz vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch der anderen Religionsgemeinschaften das Gefühl bekommen in den Gesprächen, dass es ihnen sehr gut gefallen hat, dass sie sich sowas auch wünschen, dass das total stark finden, dass die katholische Kirche das Format ausprobiert, aber dass das natürlich keine einmalige Sache bleiben darf.
Das klingt ja jetzt tatsächlich nach einem Wahnsinnsspektrum unterschiedlichster Meinungen. Ja, und das dann aber am Ende in so ein Abschlussdokument zu kriegen, auf 16 Seiten. Oha, wie haben Sie das hingekriegt?
Also das war so, es gab diese 20 Gruppen in Rom. Also es waren fast, ich glaube, es waren 9 englische Sprachgruppen, dann noch italienische, französische und portugiesische. Und da wurde dann auch nochmal, und Spanisch gab es auch noch, Entschuldigung. Und dann wurde das Ganze nochmal mit den 6 Gruppen auf Facebook zusammengefügt. Also diese Facebook-Gruppen hatten tatsächlich den Status einer eigenen Sprachgruppe. Und dann wurden da Exzerpte erstellt, die so um die 3 bis 6 DIN A4 Seiten waren und dann geguckt, wo sind denn Überschneidungen, wo sind denn gravierende Unterschiede, was kann man in ein Dokument reinmachen, dass man wirklich sagen kann, in Anführungszeichen, das trifft das, was die Jugend dieser Welt sich wünscht und das interessiert die jungen Menschen und das bewegt sie. Und da gab es dann 3 Schleifen, es gab ein erstes Dokument, ein zweites Dokument und daran konnte nochmal gearbeitet werden, bis dann das endgültige, finale Pre-Synodal Meeting Dokument dann da war.
Der WDKJ, in dessen Bundesvorstand Sie ja sitzen, der fordert nach wie vor, dass doch bitteschön bei der Jugendsynode im Oktober dann auch genauso viele Jugendliche wie Bischöfe mit dabei sein sollen. Wie optimistisch sind Sie, dass Sie sich damit durchsetzen können?
Also das war sehr, sehr spannend. Wir haben in der Diskussion gemerkt, dass das ganz, ganz viele andere junge Menschen genauso sehen. Die sagen auch, ja klar, junge Menschen brauchen eine repräsentative Stimme auf dieser Weltjugendsynode. Da geht es um die jungen Menschen. Und wir haben jetzt gelernt, junge Menschen können ganz gut für sich selber sprechen, die brauchen niemanden, der für sie spricht, das machen sie schon selber, wie wir das auch in den Jugendverbänden beispielsweise leben und da wurde auch festgehalten, wir brauchen auch weiterhin synodale Prozesse, es ist ein total fruchtbarer Prozess, so steht es auch im Abschlussdokument, in Dialog zu kommen und Dialog heißt nicht nur zuhören, sondern auch miteinander reden und genau das wäre bei der Oktober-Synode total wichtig. Wir haben auch in den Gesprächen eine große Mehrheit dafür gespürt und auch ich habe keinen einzelnen Menschen erlebt, der abgelehnt hätte zu sagen, ja klar, müssen da jeder Bischof quasi von einem jungen Menschen begleitet werden, der repräsentativ für sein Land sprechen kann, um ihn da zu beraten, was die jungen Leute brauchen, wie die Inhalte da einzuordnen sind, weil ja auch die Situation der jungen Menschen unterschiedlich ist. Na leider ist es aufgrund des Verfahrens, das da war nicht mehr möglich gewesen, das dann auch da einzupflegen. Es war am Ende vom Prozess, muss man leider sagen, sehr intransparent. Es gab das 2. Entwurfsdokument, daran wurde dann nochmal gearbeitet, aber man hat nie Aussprache oder Rücksprache über diese Änderungen halten können. Die wurden dann einfach im Enddokument so festgehalten und das wurde dann dementsprechend auch an den Heiligen Vater so weitergegeben.
Sie wollen aber noch ein bisschen dranbleiben an diesem Wunsch.
Der Wunsch steht weiterhin im Raum und der wird auch von einer großen Mehrheit der jungen Menschen dieser Welt geteilt. Also der BDKJ hat da, glaube ich, sehr, sehr stark genau die Zeichen der Zeit erkannt und auch einen ganz, ganz starken Nerv bei vielen jungen Menschen getroffen. Das ist genau das, was sie bewegt und was sie sich auch wünschen, dass diese Vorsynode da jetzt keine einmalige Sache ist, dass es weiterhin diesen regen Austausch zwischen jungen Menschen auf dieser Welt gibt, aber auch, dass es dann natürlich weitergeht und dass junge Menschen weiterhin als Expertinnen und Experten ihrer Lebens- und Glaubenswelt in der Kirche berücksichtigt werden und auch mit den Bischöfen im Oktober zusammensprechen, weil Dialog keine Einbahnstraße ist und Dialog heißt, sich gegenseitig zuzuhören. Und das wurde auch von den jungen Menschen nochmal stark eingefordert und ich habe auch im persönlichen Gespräch mit dem Kardinal, der für die Synode selber zuständig ist, den Kardinal Baldissieri gesprochen, der hat gesagt, it's a very important point and we will see. Und ich hoffe sehr stark, dass er das mitnimmt. Wir werden das natürlich auch über die deutschen Synodenväter nochmal spielen, dass die das auch nochmal selber an den Heiligen Vater, an den Papst Franziskus und an Synodensekretariat herantragen.
Thomas Andoni vom BDKJ sagt, dass er ist gerade zurück vom Vorbereitungstreffen aus Rom, Vorbereitungstreffen für die große Jugendsynode im Oktober. Die startet dann unter dem Titel Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsunterscheidung. Seine Eindrücke, die hat er uns jetzt hier gerade geschildert. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür.
Gerne.